Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Wenn's geht, habe ich gerade gesagt. Wenn's geht, ein bisschen näher. Ich habe das zu Patrick Wilinski gesagt hier im Deutschlandfunk Kultur. Für unser Filmkritiker. Patrick, erstmal guten Morgen jetzt, wenn's geht.
Ja, guten Morgen, geht.
Deinen Namen habe ich jetzt ehrlich gesagt absichtlich so ein bisschen schnell erwähnt, weil ich nämlich ab jetzt eigentlich nur noch über große Namen rede. Andersrum hätte ich dich mit reingebracht, jetzt geht's nicht mehr. Es gibt eine Menge große Namen heute zu erwähnen in den beiden Filmen, die Patrick Wilinski vorstellen wird. Alfred Döblin, damit fängt schon an. Sein Roman Berlin-Alexanderplatz ist schon einige Male verfilmt worden. Ich glaube, die berühmteste Verfilmung war gar nicht fürs Kino, sondern fürs Fernsehen, nämlich die von Rainer Werner Fassbinder. Und es kommt jetzt eine neue Kinoversion in die deutschen Kinos, die von Burhan Gurbani. Die haben Leute, die es wollten und konnten, schon bei der Berlinale gesehen. Und da waren viele doch sehr überrascht. Welchen Zugang findet Kurbani denn zu diesem Stoff?
Ja, wie ich finde, einen sehr smarten. Also Kurbanis Franz Bieberkopf heißt jetzt erstmal Francis und kommt aus Guinea-Bissau, daher das B. Und er ist ein Flüchtling im heutigen Berlin, ein sehr aufrechter Kerl zunächst, dem es aber nicht gelingt, so entlang dieser offiziellen Wege in dieser neuen Heimat irgendwie anzukommen. Und dann trifft er auf den Drogendealer Reinhold. Und der macht aus Francis, ja, mit Geld und Arbeit plötzlich zu einem riesen Drogenbaron in Berlin. Und dann merkt Francis, er ist ja doch irgendwie aufgestiegen in dieser neuen Heimat. Zwar jetzt in der dunklen Halbwelt, aber diese düstere, kriminelle Halbwelt, die gibt sich ganz selbstbewusst.
Herzlich willkommen in der Freakshow! Dies ist die neue Welt, gebaut aus Dreck und Puderzucker. Wir sind die neuen Deutschen. Wir haben uns für uns entschieden. Die Transe, die schwarze Amazone, der einarmige Bandit. Es ist nicht, was du hast. Es ist, wie du es trägst. Willkommen in der Freakshow.
Also in solchen Momenten, ne, die neuen Deutschen, da liegt auch die politische Sprengkraft dieses Films, die Aussage, dass Menschen wie Francis sich durchaus integrieren in Deutschland, auch wenn es nicht auf dieser hellen Seite der Gesellschaft ist, sondern auf der dunklen. Das ist auch eine sehr zynische Aussage, wie ich finde, auch eine sehr politische. Es geht um diese globale, ökonomische, aber auch Identitätspolitik, die ja dann sehr nah ist am Roman dann doch, denn Berlin der 20er Jahre, das war ja auch ein Schmelztiegel, wenn auch natürlich ganz anderer Natur. Daher finde ich diese Neuauflage oder diese Neuinterpretation von Döblin hochaktuell und sehr spannend.
Ich denke gerade nochmal an Fassbinder. Ich kann mich noch echt daran erinnern, damals gab es einen Shitstorm in der Bild-Zeitung, die ihm vorwarf, das sei alles viel zu dunkel. Man könne nichts erkennen im Fernsehen.
Ja,
das stimmt auch. Es lag auch an den alten Fernsehern damals.
Ja,
jetzt rekonstruiert sieht es besser aus. Aber wie ist das jetzt bei Kurbani? Welche Bilder findet er denn für seinen Film?
Ja, das ist wirklich die wahre Stärke des Films, finde ich, weil Kurbani inszeniert jetzt kein Sozialdrama. Er ist auch weg von dieser höllischen Düsternis vom Fassbinder. Er macht aus Berlin-Alexanderplatz eine richtige Rockoper, müsste man sagen. Alles ist sehr überzeichnet, auch die Gewalt, die Drogenexzesse, das Verhalten der Figuren ist sehr exzessiv. Bildlich setzt er dazu sehr starke Kontraste, also Neonlicht, es gibt Overvoice-Kommentare, die Kamera schwirrt um die Figuren herum und dann merkt man, Kurbani ist halt näher an Martin Scorsese oder dem Kino von Nicholas Winding Refn, also richtiges Genre-Kino, auch aktuelles Genre-Kino, und das ist im deutschen Kino als Klangfarbe auch auf diesem Niveau, auf diesem technischen Niveau sehr selten, und das macht das wirklich nicht zu diesem braven Schullektüren-Kino, was es vielleicht hätte werden können, sondern zu wirklich wahren großen Kinobildern.
Ich habe ja so viele große Namen versprochen. Albrecht Schucht. Man merkt es schon an mir. Auch für mich noch kein großer Name. Aber ja, vielleicht zu Unrecht. Der spielt den teuflischen Reinhold in dieser Verfilmung von Berlin-Alexanderplatz und hat dafür den Deutschen Filmpreis als bester Nebendarsteller bekommen. Das finde ich oft auch bei anderen Preisen ganz, ganz spannend. Beste Nebendarstellung finde ich fast schwieriger als eine Hauptrolle. Diesen Preis hat er ihn verdient?
Das ist im amerikanischen Kino noch viel spezieller, weil der Nebendarsteller dort wirklich eine Konzeption ist, die wichtig ist, auch ausgefüllt werden muss. Er ist ehrlich gesagt auch ein zweiter Hauptdarsteller. Das ist natürlich ein bisschen geflunkert mit dem Preis für den besten Nebendarsteller. Der eigentliche Hauptdarsteller, das ist der Welket Bungwe, ein Schauspieler, den man aus dem internationalen Kino kennt. Der ist mir teilweise als Francis etwas zu passiv, was Albrecht Schucht aber wirklich die Möglichkeit gibt, zu spielen wie ein ja, gottbegabter Burgtheater-Schauspieler. Er spielt diesen Reinhold so unfassbar teuflisch. Das ist der reine Mephistopheles. Es macht Spaß und man vermisst ihn in jeder Szene, in der er nicht auftaucht. Das ist wirklich eine große Leistung.
Das war auch ein Riesenkompliment jetzt. Dann möchte ich jetzt gerne ganz, ganz andere große Namen nennen. Ja. Wir kommen nicht zum zweiten Film. Der große Name, der da im Mittelpunkt steht, der lautet Wim Wenders. Film heißt Wim Wenders Desperado. Es ist aber keiner von Wenders, sondern über ihn. Und zwei Leute haben da Regie geführt, Erik Friedler. Und jetzt kommt der andere große Name, Andreas Frege. 2, 3, 4. wir Kölner werden jetzt so tun, als wüssten sie es nicht, alle anderen wissen das Campino von den Toten Hosen. Und der hat sich ja schon oft als großer Bewunderer erkennen gegeben von Wim Wenders. Ist dieser Film sowas wie ein Liebesbrief an einen Freund?
Ja, ehrlich gesagt ein Liebesbrief von vielen Freunden, weil es treten noch auf Patti Smith, Francis Ford Coppola, Agnes Godard, die Kamerafrau, Wilhelm Dafoe und auch Werner Herzog.
Ich würde einem 18-jährigen Filmstudenten sagen, wenn du Filme machen willst, schau dir Wims Filme an, du Depp.
Ja, und das ist eine Reise zu den Drehorten von Wim Wenders. Wim Wenders spielt auch kleine Szenen nach, zum Beispiel die berühmte erste Eingangsszene aus Paris, Texas, wo er jetzt mit einer Plastikflasche durch die amerikanische Wüste geht. Das ist schon eine Art Best-of-Bewunderungsfilmchen, den man vielleicht eher auf einer gut erhaltenen DVD-Box finden möchte. Was ich recht spannend finde an diesem Film, ist, dass er zeigt, wie anekdotenhaft man sich dann doch so einem Künstler nähern kann. Also wir erfahren relativ wenig vielleicht jetzt über Wim Wenders Geschichte oder über alle seine Filme. Aber wir erfahren dann auch schon etwas über die Art und Weise, wie er das Kino betrachtet. Das fand ich ganz spannend. Was ich sehr schade finde, ist, dass dieser Dokumentarfilm so eine gewisse Art von Verachtung gegenüber Filmkritik oder Filmwissenschaft oder Filmhistorikern hat, denn die tauchen gar nicht auf. Es sind nur Freunde, die dann auch sehr wohlwollend natürlich immer über alles sprechen. Mir fehlen diese dunklen Abstufungen, die es dann doch in jedem Leben, auch nicht nur in jedem Künstlerleben gibt.
Wobei man sagen muss, man kann ja insgesamt jetzt nicht sagen, dass Wim Wenders von der Filmkritik so böse behandelt wurde. Also das kann
würde er, glaube ich, anders sehen.
Ja, aber gut, so sind Regisseure. Mal einmal sagt, ein Film war nur 2+, dann sind sie gleich beleidigt. Aber trotzdem, wenn es jetzt keine Kritiker und man erfährt wenig aus seinem Leben, aber erfährt man indirekt doch etwas über ihn, was man vorher noch nicht wusste, oder ist das quasi nur Spaß für Eingeweihte?
Sie halten das sehr stark zurück bei diesen 2-Stunden-Film. Es gibt einen Moment, die letzten 20 Minuten, da geht es um seine wirklich große künstlerische Niederlage, seinen ersten Film in Hollywood, Hammett, unter der Produktion von Francis Ford Coppola, der ihm da freie Hand gelassen hat, weil er dachte, der Europäer, der macht schon einen Film, wie wir ihn wollten. Aber Wim Wenders hat wohl angefangen, das Drehbuch umzuschreiben. Das geht natürlich gar nicht in Amerika. Der Film ist ein Riesenmysterium, weil er existiert eigentlich gar nicht. Es gibt eine zerschnippelte, neu gedrehte Version und irgendwie weiß man nicht, warum Francis Ford Coppola und Wim Wenders seitdem Todfeinde waren. Mittlerweile spürt man, dass der Krieg ist noch nicht ganz ausgestanden. Sie wollen auch nicht zusammen vor der Kamera sein. Aber da ist etwas Spannendes als Ausgangspunkt für einen spannenden Film über Wim Wenders. Nur es ist halt nicht dieser Film. Das finde ich etwas schade.
Was ich nicht schade finde, ist, dass Sie mir jetzt geholfen haben, noch mehr große Namen. Ja. Scorsese hatten wir gerade, Francis Ford Coppola hatten wir gerade. Genau. Scorsese hatten wir vorhin, als wir über Berlin-Alexanderplatz gesprochen haben und ganz viele große Namen. Es sind trotzdem nur 2 Filme, die uns Patrick Wilisky vorgestellt hat. Die kommen aber beide heute ins deutsche Kino. Wim Wenders Desperado, der Film, über den wir jetzt als letztes gesprochen haben, und Berlin-Alexanderplatz. Beides in allen Kinos, die mit Abstand schon geöffnet haben, zu sehen. Und trotz aller Flauten und Probleme natürlich auch mehr zum Thema Kino, aber auch Fernsehen in unserer Sendung Vollbild übermorgen am Samstagnachmittag dann. Die finden Sie wie diese Gespräche und alles andere auch gerne in der DLF-Audiothek, die Sie kostenlos auf Ihr Telefon laden können.